Dank für den netten, warmen Empfang hier. Guten Morgen. Vater, ich will einfach auch mal beten. Ich kann einfach nicht reingehen in die Predigt, ohne vorher zu beten, Herr. Ich will dir das heute Morgen in die Hand befehlen, Herr. Es ist dein Wort, das du uns geoffenbart hast, Herr. Und wir haben die Verantwortung, Herr, es in deinem Sinne weiterzugeben. Und deshalb will ich es in deine Hand befehlen, Herr. Und ich bin, dass du heute Morgen hier vorne stehst und sprichst zu den Menschen, auch zu mir, Herr. Ich danke dafür in Jesu Namen. Amen. Wilhelm Busch, der Jugendpastor, kam ja auch aus dem Schwabenland und er hat ab und zu so ein Wiener Witze, also Winzerwitze erzählt, so Gorgenwitze. Und eines Tages hat er erzählt vor großer Versammlung von so einem Weinbauer, der von seinen Weinreben spricht und wie toll die alle gewachsen sind. Und da sagt er so, der Gorge, dieser Weinwinzer, ja, das habe ich gemacht, das ist euges Gewächs, gell? Also auf Deutsch, das war ich habe das gemacht. Und dann war mal eine schlechte Ernte, wo alles irgendwie ganz, ganz schlecht war, der Wein hat nicht geschmeckt und so. Da sagt der gleiche Mann, sagt er, ja, so hat sie halt gut wachsen lassen, gell? Also dann war es Gott letztendlich, ja, wenn es gut wird, ich war das. Wenn es schlecht wird, ja, der Herr war es. Ich durfte mir heute Morgen das Thema aussuchen und seit 2, 3 Jahren, keine Ahnung, bewegt mich immer so eine Sache, wie gehe ich mit Dingen um, die mir anvertraut wurden und damit hängt ganz, ganz eng zusammen Verantwortung. Verantwortung und wie gehe ich mit Dingen um, die mir anvertraut worden sind. Und da könnt ihr schon mal euren Finger in die Bible-App reinlegen. Wir starten jetzt mal mit dem Paulusbrief, im 1. Korintherbrief, Kapitel 4, Verse 1 und 2. Da schreibt unser Paulus, so soll man uns betrachten als Diener des Christus und Haushalter der Geheimnisse Gottes. Im Übrigen wird von einem Haushalter nur verlangt, dass er treu erfunden wird. Der Vers hat mich da auch begleitet in den 2 Jahren jetzt, wo ich immer wieder mal drauf geguckt habe. Der kam mir immer wieder mal quer, wo ich immer drauf geguckt habe und dachte, Mensch, das betrifft mich eigentlich auch, dieser Bibelvers. Ich habe da mal ein bisschen genauer reingeguckt. Er benutzt hier 2 Begriffe. Der erste Begriff ist dieser Diener. So soll man uns betrachten als Diener des Christus. Interessant an dem Wort ist, dass Paulus da einen Begriff nimmt von einem Typen, der unten in der Galeere drin sitzt, am Ruder. Also stellt euch mal vor, wir wären hier im Kino eine riesengroße Galeere und wir wären alle am Ruder, müssen einfach nur paddeln, damit das Ding nach vorne kommt irgendwo. Und die Leute, die von euch ein bisschen mehr wissen über Galeeren, das war teilweise, da ging es richtig ganz übel zur Sache. Da waren dann auch mal so Angriffe gegen andere Schiffe. Und vielleicht ist auch mal so ein Schiff untergegangen. Es war auf jeden Fall schwierig und die wussten nie, wohin die Reise geht oder seltenst. Die saßen einfach unten, haben gerudert, die haben geguckt, dass das Ding nach vorne kommt. Dass Paulus das benutzt, habe ich nachdenklich gemacht. Aber irgendwo dachte ich dann für mich so, der Schlüssel darin, in diesem Wort vom Diener, ist für mich einfach, dass Jesus mir manchmal Aufgaben überträgt. Und ich weiß eigentlich gar nicht genau, wohin die Reise geht. Wenn ich ehrlich bin, weiß ich oft nicht, was der nächste Tag bringt, wo da die Reise hingeht. Ich kann versuchen, manche Dinge zu planen, aber manche Dinge werden mir einfach aus der Hand genommen. Ich weiß es oftmals nicht. Und dann ist es doch gut, dass ich als Diener mich diesem Herrn Jesus Christus anvertrauen kann. Und diese Römer auf den Galeeren, die waren halt nicht unbedingt jetzt wunderbare Herren, sondern die mussten einfach ein Ziel vollbringen oder ansteuern. Irgendwo mussten vielleicht eine Aufgabe übernehmen, ohne Rücksicht auf Verluste. Die Aufgabe musste einfach getan werden. Und was für einen Herrn haben wir in Jesus Christus, der uns als Diener wirklich umsichtig und voller Liebe gebraucht und uns wertvoll macht durch diese Aufgaben, die er uns überträgt. Und dann heißt es als zweites, Haushalter der Geheimnisse Gottes. Ein Haushalter war einer, der eigentlich auch ein Sklave war, ein Sklave von einem Herrn. Und im Grunde genommen war ihm alles anvertraut. Meistens auch das Geld des Chefs. Und er musste damit haushalten, er musste weise damit umgehen. Und da hat mich dann irgendwie fasziniert, das war für mich dann auch so eine Parallele zu Josef, als er nach Ägypten verschleppt wurde. Und er landete bei diesem einen Menschen, bei diesem Kämmerer, Potiphar. Und dieser Potiphar vertraut ihm einfach alles an. Er merkt, Gott ist da mit drin. Gott hilft ihm einfach überall durch. Und er vertraut ihm wirklich alles an. Er kümmert sich nur noch um sein Brot, hieß es dann irgendwann mal. Da ist diese Qualität des Haushalters ganz, ganz deutlich sichtbar. Er ist wirklich treu, auch als die Frau ihn verführen will, die Frau des Potiphar verführen will. Auch da ist er treu und sagt sich, niemals würde ich sowas tun. Er fliegt ins Gefängnis und steigt kurze Zeit später zur Nummer 2 in Ägypten auf. Das ist ein Haushalter, der selber nichts hat, aber dem alles anvertraut ist. Und da war für mich der Schlüssel darin, wenn mir Gott alles anvertraut und uns in dieser Aufgabe sieht und sagt, ich vertraue dir das und das und das an, dass wir treu sind in dem, was uns anvertraut ist. Merkt ihr, wie das zusammenkommt? Das war einfach das, was mich in diesem Moment an diesem Bibelvers so bewegt hat, irgendwo, wo ich gemerkt habe, das spricht mich an, das bedeutet auch was für mich persönlich. Ich möchte mit euch noch ein paar Jahrhunderte noch zurückgehen zu Adam und Eva. Da heißt es, da könnt ihr auch euren Finger kurz reinlegen oder lest einfach mit, da heißt es in der Genesis, im ersten Buch Mose, und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Ich glaube jetzt nicht, dass Gott mich genauso geschaffen hat, wie er aussieht. Die Bibel sagt, Gott ist Geist. Ich will jetzt nicht sagen, dass es jetzt mein Arm ist, der an Gott sozusagen dran ist, sondern es ist einfach was anderes gemeint, was viel Wertvolleres. Das, was Gott ausmacht, die Qualitäten, diese Liebe, diese Treue, die ist auch in uns zu finden. Und kein Tier und keine Pflanze kann Gott anbeten. Das hat Gott in uns reingelegt. Da hat er uns ihm ähnlich gemacht, dass wir uns einander sehen können, verstehen können, dass wir uns einander auch begegnen können in einer Gemeinschaft, in einer ganz innigen Gemeinschaft. Ich würde eher sagen, dass das hier gemeint ist, dass wir in seinem Bild geschaffen sind, dass wir diese Möglichkeit in uns haben, Gott anzubeten und zu erfahren. Aber er hat uns auch zwei Aufgaben gegeben. Die erste Aufgabe ist, seid fruchtbar und mehrt euch. Also wir sollen Nachwuchs haben und sollen die ganze Welt sozusagen bevölkern. Und das Zweite ist, macht die Welt euch untertan. Und irgendwie habe ich so das Gefühl, dass der Mensch sagt, okay, Welt untertan machen, super, mache ich, ist ja genug da, könnte ich ja hier mich groß ausbreiten. Aber wisst ihr, was da der Knackpunkt ist? Die beiden Befehle hängen genau zusammen. Ich kann ja nur die ganze Welt beeinflussen, wenn ich mich ausbreite. Das heißt eigentlich, was hier steht in diesen zwei Bibelversen ist, dass Gott sagt, ihr sollt euch vermehren, damit ihr später mal die Erde bevölkern könnt und beherrschen könnt und die Erde auch verwalten könnt in meinem Sinne. Da ist nicht so sehr gemeint, ihr sollt die Erde ausbeuten, bis sie dann irgendwann total leer ist und öde ist. Sondern auch da ist eigentlich der Gedanke des Haushalters, dass du und ich eigentlich die Erde als Haushalter in Gottes Sinne verwalten sollten. Und da gucken wir abends mal drüber hinweg. Also ich zumindest, ich merke auch immer wieder, dass ich ganz schnell mal drüber hinweg schaue. Aber letztendlich sind es diese beiden Aufgaben, die Erde bevölkern und den Kindern sozusagen dann den Stab einfach in die Hand geben und sagen, guck, geh du hin in die Welt und übernimm du mit die Verantwortung für diese Welt, damit wir diese Welt gemeinsam in Gottes Willen verwalten. Okay, schauen wir doch mal, wie das heute aussieht. Diesen Dienstag, also vor wenigen Tagen, war im Prinzip der Tag, an dem die Erde eigentlich sozusagen oder die Ressourcen eigentlich für das ganze Jahr rein rechnerisch gesehen aufgebraucht wurden. Ups, das hatte ich ja auch schon. So, das Ganze nennt sich dann Erdüberlastungstage. Das heißt, wir haben jetzt bereits geschafft, im Juli die Ressourcen, die Erde für ein Jahr bereitstellt, zu verbrauchen, rein rechnerisch. Das hat mich echt entsetzt. Ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Ihr müsst euch vorstellen, okay, es gibt Regenwälder, es gibt Ressourcen an Erdöl, an allen möglichen Dingen, Fische im Meer. 1975 waren wir Anfang Dezember die Ressource für das ganze Jahr aufgebraucht. 1970. Und heute, jetzt vor ein paar Tagen, sind die Ressourcen, die euch die Erde vor ein Jahr bereitstellt, rein rechnerisch, jetzt schon im Juli aufgebraucht. Merkt ihr, wie, ihr seht die Kurve hier, wie das runtergeht, wie wir immer schneller Raubbau betreiben in dieser Erde, die uns als zur Verwaltung anvertraut worden ist. Das hat mich entsetzt, mir war das nicht bewusst. Es ist interessant, dass die reichen Nationen oder die reichen Menschen mehr, viel mehr Ressourcen verbrauchen als die Ärmeren. Im Durchschnitt müsste die Erde 1,7 Mal so groß sein, wie es jetzt ist, damit wir da immer gut versorgt werden und die Erde nicht abnutzen sozusagen. Und wenn man guckt, Deutschland hat so einen Anspruch an Ressourcen, dass die Erde 3-mal so groß sein müsste, um alles, wenn alle Menschen Deutschen wären, zum Glück sind sie es nicht, wenn alle so wie wir wären, wie ich wäre, dann müsste die Erde eigentlich 3-mal so groß sein. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich hat es echt umgehauen. Ich fand es drastisch irgendwo, dass die Erde so schnell leer gefischt wird, wo die Fischbestände verschwinden, wo das Erdöl ausgepumpt wird und eigentlich verbrannt wird, wo es da auch für andere Dinge gebrauchen könnten. Für Medizin zum Beispiel kommt auch manchmal Erdöl rein oder für Kunststoffe. Das alles wird einfach rausgehauen. In Südamerika wird Raubbau betrieben an den ganzen Wäldern. Das kann irgendwann eine Riesenkatastrophe geben. Und so verschleudern wir die Ressourcen, die uns Menschen anvertraut sind. Das hat mich umgehauen. Und dabei sagt die Bibel, der Himmel ist der Himmel des Herrn. Aber die Erde hat er den Menschenkindern gegeben. Seit 2 Monaten ungefähr bewegt mich das Thema jetzt stärker irgendwo, wo ich gedacht habe, Mensch, wir können doch auch in der City Chapel überlegen, was wir tun können, um vielleicht Plastikmüll zu reduzieren. Da habe ich jetzt, meine Frau und ich haben so ein Ding hier gekauft, ja, also für die, die jetzt gerade nachhören, das ist so ein Becher, den kann ich hunderte Male wieder in die Spülmaschine reinstecken. Der ist lebensmittelecht, da kann ich Wasser reinmachen, Kaffee reinmachen und das Ding, das sieht auch noch irgendwie ja, grün, fetzig aus. Man kann es sogar noch aufklappen, das Ding kann sogar noch größer werden, falls ich mal mehr Durst habe. Es ist so ineinander gestaffelt, also solche Dinge. Und da dachte ich, Mensch, das sind solche kleine Beiträge, wo ich eigentlich anfangen könnte, hier auch in der Chapel was zu verändern. Ich dachte irgendwo so für mich, als ich über die Predigt nachgedacht habe, ich könnte ja eigentlich auch ein paar Leute fragen aus eurer Mitte, wer hat da auch was auf dem Herzen, Ressourcen zu schonen, auch gerade in der City Chapel. Und da dachte ich, Mensch, wir können doch so ein kleines Team gründen, so ein Undercover-Team, das einfach drüber nachdenkt, wie können wir hier Ressourcen sparen. Ich habe sogar schon einen Namen, da kam einfach so, We Care. Es ist uns nicht egal, We Care, also auf Deutsch heißt es so, es interessiert uns, wir kümmern uns drum. Also hier ein kleiner Werbeblock, falls du sagst, ich will da jetzt auch was dran machen, das weiß jetzt noch keiner von irgendjemand von euch, das ist jetzt gerade ganz frisch. Da vorne winkt schon jemand und hat auch schon die Plastikflasche dabei, ist sehr gut. Aus recyceltem Kunststoff. Also falls ihr sagt, ich will da auch mitmachen, ich habe auch schon ein paar Ideen, wie ihr da was besser machen könnt, dann kommt auf mich zu und dann kriegt man ein kleines Team hin und so. Wie gesagt, ist jetzt ganz neu, das weiß jetzt noch kein Mensch außer mir, außer euch. Also ihr wisst, was ich meine. Dann machen wir mal We Care. Ich sehe gerade schon ein paar Gesichter, wo ich weiß, die sind auch mit an Bord. Das wird gut werden, das weiß ich, das spüre ich. Also, es geht darum, Verantwortung zu übernehmen. Ja, das Thema, das wir heute haben, das dir anvertraut wurde, das, was dir anvertraut wurde, gehst du damit verantwortlich oder nachlässig. Das ist das Thema heute. Und das war jetzt einfach mal so ein globaler Überblick. Und vielleicht hast du auch ein schlechtes Gewissen. Das ist dann gar nicht schlecht. So als Grundlage, da kommen mehr Leute zu mir, das ist auch okay. Nimm es einfach mal mit. Bestimmt fallen da noch 100 andere Möglichkeiten ein, wie man da einfach nur ein paar Dinge sparen kann an Ressourcen. Wie gehst du mit dem dir Anvertrauten um? Wie verantwortlich gehst du damit um? Verantwortung ist heute gar nicht so einfach. Es gibt so viele Menschen, die sagen, ich möchte dies tun und jenes tun und da hätte ich Bock zu. Und wenn du denen fragst, Verantwortung übernehmen? Ja, ich kann leider nicht, weil ich habe da und da und dort und so. Okay, wir brauchen aber Leute, die Verantwortung übernehmen. Das ist der Knackpunkt. Ein Beispiel. Vor ein paar Jahren haben mal ein paar Reporter einen Versuch gestartet. Die haben einfach mal so ein junges Ehepaar an den Strand geschickt, irgendwo in Deutschland. Und die haben sich ausgebreitet auf der Decke, haben ihre Wertsachen dabei, ihren iPod und was weiß ich noch alles. Und sind dann einfach ins Bad rein. Ringsum waren auch Leute auf ihren Bademdecken und so weiter. Und die sind dann ins Wasser rein, das Ehepaar. Und haben einfach gebadet, waren außer Sichtweite. Und dann haben die Reporter einen Dieb beauftragt, da hinzugehen und einfach was wegzunehmen. Ein iPod, ein Telefon, ein Portemonnaie, irgendwas in der Richtung. Keiner hat reagiert. Die konnten das Ding komplett plündern oder der Dieb konnte komplett alles plündern. Die haben eher noch weggeschaut. Interessant war der zweite Versuch am gleichen Strand, ein paar Tage später. Dasselbe Ehepaar geht den Strand hin, breitet die Decke wieder aus, setzt sich drauf, legt iPod, Portemonnaie und alles hin. Und dann geht der Mann hin, also den Nachbarn nebenan, die auch eine Decke haben, und sagt zu dem Mann, das ist so eine kleine Familie, ein Ehepaar und ein Kind, geht hin und sagt, du könntest du mal auf unsere Sachen Acht geben, wir gehen kurz baden. Er hat ihm einen Auftrag gegeben. Er hat ihm Dinge anvertraut, über die er Verantwortung nehmen soll. Dann gingen die baden und der Dieb kam wieder angeschlichen, wollte da was rausfischen und der Mann steht auf, also es war ein YouTube-Video, total spannend, und der Mann geht hin und sagt, ey, Finger weg. Und der, nee, ich will da was, und so, Junge, mach dich vom Acker, aber richtig so, hey, okay. Das war für mich so deutlich, ihr Lieben, du kriegst was anvertraut und du übernimmst die Verantwortung für diese Sache, die dir anvertraut worden ist. Darum geht es, ihr Lieben, wenn ich davon spreche, die ist was anvertraut worden und du übernimmst die Verantwortung. Wir brauchen Menschen, die Verantwortung übernehmen. Und wenn wir schon bei Adam und Eva gewesen sind, noch einen zweiten Gedanken, wenn es ums Thema Verantwortung geht. Ich frage die Leute immer wieder mal auf der Straße oder auch vielleicht Leute von euch, warum hat eigentlich Gott die Schlange im Garten Eden gelassen? Ist die irgendwie durchgehuscht? Hat er nicht Acht gegeben? War die Tür ein Spangel weit offen, ein Spalt offen und die Schlange ist da irgendwie rausgewitscht und in den Garten Eden reingekrabbelt? Nein. Wisst ihr, was eigentlich war? Gott, da war gerade ein Nein. Gott hat dem Menschen die Verantwortung und die Autorität über alle Tiere auf der Erde übertragen. Über alle Tiere. Haben wir vorher gelesen. Adam hätte meiner Meinung nach aus dieser Schlange schöne Schuhe machen sollen. Okay, ich hab's jetzt so mit Schuhen. Okay, dann mach eine Ledertasche, eine Handtasche draus, aber irgendwas. Adam hat seine Aufgabe, seine Verantwortung über die Tiere nicht in dem Maße wahrgenommen, wie er es hätte sollen. Er hat zugelassen, dass dieses Krabbeltier reinkommt und zu Frau spricht und sie in ihren Kopf verdreht und die Frau plötzlich sagt, ja, der hat recht, die Schlange hat recht. Adam ist nicht sorgfältig umgegangen mit dieser Aufgabe, mit dieser Autorität, die er eigentlich hätte haben sollen über alle Tiere in der Schöpfung und ganz besonders im Garten Eden. Und das hatte natürlich fatale Konsequenzen, wie ihr wisst, wie ihr heute wisst. Ihr könnt es auch mal nachlesen in 1. Mose 3, wo das Ganze nochmal beschrieben wird, wie die Schlange die Sünde ausgelöst hat, in die Welt gebracht hat und wir seither darunter leiden und seither Menschen in Sünde sterben und nicht zu Gott kommen können, weil diese Schlange die Sünde in die Welt gebracht hat und wir Menschen seither von Gott abgeschnitten werden. Verantwortung. Es geht also darum, was ist die Aufgabe? Ich werde jetzt mal etwas praktischer. Was ist eigentlich die Aufgabe, die Gott dir übertragen hat? Wir sehen manchmal irgendwelche große Dienste, irgendwelche große Ministries und denken, wow, da möchte ich auch gern sein. Und dabei hat Gott dir vielleicht irgendwie eine ganz, ganz wichtige Frau in der Nachbarschaft anvertraut oder deine eigene Mutter, die zu Hause gepflegt wird oder irgendwas anderes, deinen Hauskreis. Ich kann dir nicht sagen, was dein Aufgabenbereich ist. Wie könnte ich auch? Aber du kannst selber Gott fragen, was ist eigentlich mein Aufgabenbereich, wo ich sein soll, wo ich wirken soll, wo du mir eine Verantwortung überträgst und ich diese Verantwortung ausüben möchte. Wo ist das? Jesus, Vater, zeig mir, wo dieser Bereich ist, in dem ich wirken kann. Mach dir einfach für dich mal eine Notiz, okay, wo ist eigentlich mein Verantwortungsbereich? Die einen werden sagen, der Arbeit, da kann ich Menschen erreichen. Der Nächste wird sagen, mein Hauskreis. Der Nächste wird sagen, mein Team. Der Dritte wird sagen, da und da und da. Überleg dir, wo ist dein Verantwortungsbereich, wo du wirken sollst und wo du Verantwortung hast für diesen Bereich, für die Menschen, für die Zeit, für die Ressourcen innerhalb von diesem Bereich, in dem dich Gott reingesetzt hat. Und du musst nicht unbedingt Hauskreisleiter sein oder Teamleiter. Du kannst auch innerhalb vom Team eine Verantwortung haben, die du ausfüllen kannst oder halt auch nicht. Und das ist einfach das, wo ich einfach denke, da soll man drauf gucken. Und vergleichen mit anderen hilft gar nichts. Also vergleich dich nicht mit anderen, guck, wo ist dein Bereich. Frag dich, wo ist dein persönlicher Bereich, wo Gott dich haben möchte und wo Gott dir Verantwortung übertragen möchte. Schau bitte nicht auf andere. Und schon gar nicht auf mich. Frag Gott, frag Jesus. Es wäre nicht blöd, wenn ich hier vorne stehe und euch erzähle von Bereichen und selber gar nichts dabei habe in meinem Koffer. Ich habe nämlich auch mir überlegt, wo sind Bereiche, in denen ich Verantwortung übernehmen möchte oder bereits habe. Und es sind mir drei Bereiche ziemlich schnell eingefallen, wo ich gedacht habe, das sind vielleicht auch Dinge, die sind etwas breiter gespannt, aber die sind mir wichtig geworden. Der erste Bereich ist mein Dienst. Mein Dienst, meine Teams, in denen ich wirken darf. Und ich weiß, es sind schon Bücher darüber geschrieben worden, über Verantwortungsbereiche in Teams und Diensten und in Kirchen. Da brauche ich gar nicht anfangen, das alles auszubreiten. Aber ich bin jetzt auch schon so viele Jahre Leiter und ich habe gemerkt, ich kann unterschiedliche Arten ein Team, einen Hauskreis, einen Dienst leiten. Ich kann es so tun, als wäre es mein Eigentum und dann merke ich manchmal, ich gerade mit anderen aneinander. Ich kann es so tun, als wäre es mir vor die Füße geworfen. Ich mache es halt, weil ich es machen muss. Oder die dritte Möglichkeit, ich kann sagen, okay, Gott hat mir das übertragen. Er hat es mir anvertraut. Er hat gesagt, Gerd, ich glaube, dass du das machen kannst. Ich übertrage dir jetzt diese Aufgabe, diesen Dienst, diesen Hauskreis, weil ich will, dass du es tust. Ich könnte es auch tun, aber ich möchte, dass du es tust und ich möchte, dass du die Verantwortung für diesen kleinen Bereich übernimmst. 2009 habe ich die Leitung für das Outreach-Team übernommen. Und es war nicht so ein leichter Start für mich da drin. Ich habe viel Unterstützung gekriegt, auch von der Gemeindeleitung, wo ich sehr dankbar bin. Und da habe ich begonnen damit, im Team einfach zu Hause zu sein und zu gucken, okay, ich muss mich auch orientieren. Und ich habe dann einfach ja, meinen Dienst gemacht, aber vielleicht nicht mit der Leidenschaft, mit dem Verantwortungsbewusstsein. Das hat sich erst 2011 geändert. Ich weiß das alles, doch es war 2011, wo ich gemerkt habe, Mensch, es ist eine Verantwortung, die ich gekriegt habe vor Gott. Und ich gemerkt habe, es ist eine wichtige Aufgabe. Und da hat sich in meinem Herzen was verändert von diesem, ja, es ist mir einfach vor die Füße gefallen. Leute haben mich gefragt, ob ich die Leitung übernehmen möchte. Aber 2011 habe ich gemerkt, es ist eine Aufgabe, die ist wichtig. Die hat Gott mir anvertraut. Also gib mal Gas, Gerd. Ich habe damals angefangen, jede Woche eine Stunde zu beten, nur für das Team. Nicht für irgendwie den Mann oder Nachbarschaft oder irgendwas, nur für das Team eine Stunde zu beten. Nach ein paar Wochen habe ich dann an zwei Tagen jeweils eine Stunde gebetet fürs Team. Und das war das eine, ich habe viel fürs Team gebetet, weil ich mich in der Verantwortung gesehen habe. Und irgendwann habe ich gemerkt, es ist wichtig, dass ich auch treu bin in dieser Aufgabe, die mir übertragen wurde in dem Team, dass da konstant da bin und Gas geben kann, dass Leute wissen, okay, ich bin da, ich kümmere mich drum. Ich habe dann auch angefangen, andere Leute mit reinzuholen, aber das ist was, wo ich gemerkt habe, das sind die Dinge, ich weiß, ich übernehme Verantwortung, ich mache mir bewusst, diese Aufgabe ist mir anvertraut worden. Ich hole Gott mit rein im Gebet und sage, Herr, du kennst ja die und die Situation, du weißt, der und der hat sich bekehrt, aber da ist noch das und das. Ich bin treu, der dritte Punkt. Ich mache das Ding, ich ziehe das Ding treu durch und bin dabei, ich bin sichtbar, ich kümmere mich drum, ich kümmere mich verantwortlich drum. Und das war für mich so eine wertvolle Aufgabe oder so eine wertvolle Situation, wo ich gelernt habe, ich kann mit unterschiedlichen Sichtweiten rangehen an so eine Leitung. Und dann ist mir irgendwie schlagartig bei der Vorbereitung noch Georg Müller eingefallen, wo ich gemerkt habe, Mensch, der Kerl hat Verantwortung übernommen, das war echt sensationell. Hier ein Bild, ein netter Kerl, als er jung war, hat er Theologie studiert, ich glaube in Halle, wenn ich es recht weiß, ein Deutscher natürlich, Georg Müller, Deutsch. Irgendwann hat seine christliche Liebe nachgelassen, hat ein sehr ausschweifendes Leben geführt. Dann war es ein Bibelstudienkreis bei einem Freund, beim Bekannten und da hat er es plötzlich geknallt, da hat es Feuer gefangen in ihm, da ist es plötzlich lebendig geworden, da hat er plötzlich gemerkt, das ist das, wie der Glaube lebendig werden kann, das ist das, wo ich hin will. Er ist dann, merkt er, wie wichtig Hauskreise sind, ja? Er ist dann los als Missionar irgendwann nach England, hat da Fuß gefasst, auch als Prediger, hat da einen Freund kennengelernt, Anthony Norris Groves heißt der Kerl, ein Jude. Und dieser Mann, dieser Jude, der war Zahnarzt und hat seine gut laufende Praxis aufgegeben, um an verschiedenen Stellen unentgeltlich zu dienen. Und es hat Georg Müller so beeindruckt. Der hat gesagt, Mensch, der gibt seine Praxis auf, und vertraut nur darauf, dass Gott ihn versorgt. Und das Vorbild hat ihn lange beschäftigt und dann 1936 war es, glaube ich, hat er angefangen, das erste Waisenhaus zu bauen, weil ihm die Not der Kinder auf der Straße in Bristol war das dann, das Herz gebrochen hat. Und er hat gesagt, ich muss hier was tun. Es kann nicht sein, dass diese Kinder frieren und sterben. Er hat ein Waisenhaus gebaut und bis zum Ende seines Lebens hat Georg Müller in Bristol 5 Waisenhäuser gebaut und insgesamt sind ungefähr 2000 Waisen durch diese Waisenhäuser durch. Eine riesige Aufgabe. Und ich habe gemerkt, er hat nicht gewartet, bis ein Anschreibebrief mit Siegel von Gott kommt, sondern hat gesehen, da ist diese eine Aufgabe, die sehe ich an als mir übertragen. Und da, für diese Aufgabe, übernehme ich Verantwortung. Und ich bin treu in dem, was ich tue und habe bis zum Lebensende in dieser Aufgabe gewirkt. Und das hat mich so an Georg Müller begeistert. Er war nicht ein, so ein, heute würde man sagen, ein Playboy als junger Mann. Und dann hat die Bibel sein Leben verändert. Er hat Feuer gefangen. Er hat diese Aufgabe angenommen für sich selbst und hat Verantwortung ausgeübt bis zum Ende seines Lebens. Er war treu darin und konstant, in dem, wo er Gott gedient hat. Er hat ein Leben gegeben für Gott, für diese Aufgabe. Jetzt weiß ich, dass manche sagen, oh Mann, jetzt soll ich da auch mir ein Vorbild an Georg Müller nehmen. Nein, ich habe doch vorher gesagt, nimm doch nicht unbedingt diesen Vergleich dich nicht mit anderen, aber lass dich ermutigen. Das ist, was ich dir sagen will mit Georg Müller. Lass dich ermutigen, dass Gott mit an Bord ist. Das ist die Botschaft, die ich dir weitergeben will mit Georg Müller. Übrigens hier noch ein Bild von den ganzen weißen Häusern. Ich hoffe, man kann es einigermaßen sehen. Riesengebäude. Lass dich ermutigen und guck, wo Gott dir so eine Aufgabe übertragen hat. Mein Bereich 1 ist also mein Dienst, mein Team, mein Hauskreis. Wo ist deiner? Der nächste größere Bereich 2 ist für mich Ehe. Die Ehe. Gott hat mir eine wunderbare Frau an die Seite gestellt. Er hat sie mir anvertraut. Er hat gesagt, Gerd, ich will, dass du dich um diese Frau kümmerst, dass ihr gemeinsam eine Einheit bildet nach biblischem Vorbild. Wir haben es natürlich erst als Christen verstanden, wie es zusammenhängt, diese Einheit, die Gott gedacht hatte. Aber dann dachte ich irgendwo, ich kann ja eine Ehe auf 2 Arten führen. Ich kann mich irgendwo über meinen Partner stellen und das betrifft nicht nur Männer. Auch Frauen können sich über den Partner stellen. Ich kann mich also über den Partner stellen oder ich kann sagen, dieser Mensch wurde von Gott an meine Seite gestellt. Gott hat mir eine Verantwortung für diesen einen Menschen übertragen, dass ich für diesen Menschen Verantwortung übernehme. Und natürlich mein Leben lang. Und das hat für mich auch sehr, sehr großes Gewicht, dass Gott mir so einen wunderbaren Menschen anvertraut. Es gibt einen Calvary-Pastor, der hat mal zu Roland gesagt, Roland, wenn ich eines Tages mal vor Jesus stehen würde und Jesus würde mich fragen, Rob heißt der, wo ist dieser Mensch, den ich dir anvertraut habe? Wo ist dieser eine Mensch, den ich dir anvertraut habe, den ich dir in Obhut gegeben habe? Und er hat gesagt, Mensch, wenn da jetzt neben mir ein Mensch steht, der ist zitternd, enttäuscht, demotiviert, klein gehalten, kaputt, introvertiert. Wie würde ich mich da vor Jesus fühlen, wenn ich so mit diesem Menschen, den Gott mir an die Seite gestellt hat, über den Gott mir eine Verantwortung getragen hat, wenn ich so mit diesen Menschen umgehen würde? Lasst uns in unseren Ehen und Beziehungen diese Qualität entdecken, die Gott für uns vorgesehen hat. Christliche Ehen sind wahnsinnig angegriffen in heutiger Zeit. Lasst uns das verstehen. Und lasst uns verstehen, dass Gott uns einen Menschen an die Seite gestellt hat und gesagt hat, ich will, dass du über diesen Menschen Verantwortung übernimmst. Lasst uns das bitte jeden Tag im Blick behalten. Und auch wenn es nicht rund läuft, dann macht euch bewusst, es ist nicht immer alles easy going. Absolut nicht. Aber seid euch bewusst, ihr habt diese Verantwortung und seht es auch da nicht als Last, sondern als ein Geschenk, das Gott euch persönlich gemacht hat. Er hat gesagt, ich will euch beschenken mit diesem Partner an meiner Seite. Was uns, Claudia, mir sehr geholfen hat oder immer noch hilft, ist, wenn wir spazieren gehen und kein Telefon dabei haben und gar nichts, irgendwo im Wald eine Stunde, neulich waren es 2 Stunden unterwegs sind und einfach mal fragen, wie geht es eigentlich gerade eben mit dem und dem? Wie geht es mit dem Team? Wie geht es mit der Aufgabe? dann kannst du wirklich mal reden und dann ist es wichtig, das bitte als Tipp, dann lass den anderen einfach reden, frag mal nach, dass du alles richtig verstanden hast. Hast du es so und so gemeint? Ja, genau. Sei dir sicher, dass du deinen Partner richtig verstehst. Lass vielleicht manche Dinge stehen, aber so lernt ihr voneinander, wie es dem anderen gerade eben geht. Fragt nach, hört genau hin, versichert euch, dass ihr den Partner richtig versteht und dann nehmt das einfach mal mit. Ja, beide reden abwechselnd. So, das haben wir beide als sehr wertvoll erfunden in unserer Ehe, dass wir einfach immer wieder mal uns austauschen können und einfach lernen können, wie geht es eigentlich dem anderen. Dritter Bereich. Jetzt laufen wir Zielgerade ein. Der dritte Bereich ist die Beziehung zu Jesus. Jesus hat mir viel anvertraut, viel Persönliches anvertraut. Wir haben ja eingängig davon gesprochen, so soll man uns betrachten als Diener des Christus und Haushalter der Geheimnisse Gottes. Jesus hat uns ein Geheimnis anvertraut und das ist was total Kostbares. Wir haben vorher gehört, dass der Teufel im Garten Eden in der Form einer Schlange die Sünde reingebracht hat, die Menschen von Gott getrennt hat. Das war fatal. Und hier haben wir das Evangelium, wie können diese Menschen gerettet werden. Das Geheimnis hat Gott dir und mir anvertraut. Du und ich, wir sind Haushalter dieses Geheimnisses Gottes, dass die Welt da draußen belächelt, dass sowas fremd ist, aber dir und mir ist es anvertraut. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Aufgabe, die wir repräsentieren. Wir repräsentieren als Christen die Geheimnisse Gottes. Wir können errettet werden durch das Opfer unseres Herrn Jesus Christus. Das ist die Botschaft, die uns anvertraut wurde. Das ist das eine, über das wir sozusagen Haushalter sind. Und dann hat Gott dir aber auch Gaben, Talente, Fähigkeiten anvertraut. Mir hat vor vielen, vielen Jahren mal eine Frau, eher bissig, aber ich habe es nie vergessen, einen Vers an den Kopf geworfen. Deshalb ist es auch so hängen geblieben, merke ich gerade. Dient einander jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Da kommt auch das Wort Haushalter drin vor. Lasst euch jetzt mal auf dem Ohr zergehen. Du hast von Jesus, von Gott, Gaben, Fähigkeiten, Talente, einzigartige Charaktere anvertraut bekommen, damit du damit in Gottes Reich wirken kannst. Er hat dir diese Fähigkeit nicht einfach gegeben, damit du sagen kannst, wow, ich bin ein cooler Typ, Gerd, du bist ein spitze Typ. Er hat sie dir anvertraut, damit du dort, wo du deinen Bereich hast, wirken kannst. Das hat Jesus, das hat Gott dir anvertraut. Und da müssen wir auch uns bewusst machen, dass wir damit weise umgehen, mit diesen Gaben, Talente und Fähigkeiten, die er uns anvertraut hat. Er hat uns aber auch was anderes geschenkt, was viel Kostbareres. Er hat uns Gemeinschaft geschenkt, Gemeinschaft in Ewigkeit geschenkt. Und deshalb ist unser Leben nicht mehr in unserer Hand, es ist in seiner Hand. Das ist mir so bewusst geworden, wo ich das Ding hier geschrieben habe und gelesen habe und darüber gebetet habe, ist mir plötzlich gewusst worden, dass alles ist erst rund. Wenn ich sagen kann, ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst lebe, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Erst wenn ich das mit ganzem Herzen sagen kann, dass Jesus Christus in mir lebendig geworden ist, dann wird es rund. Diese Gemeinschaft, die er mir anvertraut hat, wo er gesagt hat, du und ich, wir gehören zusammen. Wenn ich das denn so sagen kann, dann gehe ich auch mit dieser Beziehung, mit dieser Gemeinschaft, die Jesus mir anvertraut hat, verantwortlich um. Der letzte Punkt war vielleicht der wichtigste. Jetzt sind wir durch. Ich möchte bloß noch ganz kurz auf eines sagen. Wenn ihr Vorbilder sucht, dann sucht euch das allerbeste Vorbild, Jesus. Ich habe mir überlegt, Mensch, Jesus als unser Vorbild zu sehen, seinen Dienst, wie hat er seinen Dienst getan? Er hat ihn verantwortlich ausgefüllt. Mir kam plötzlich ein Bibelvers in den Sinn, ich habe jetzt nicht hier drauf, aber hört einfach mal zu. Wir haben ja vorher von Adam und Eva gesprochen und im Römerbrief in Kapitel 5, Vers 18 heißt es, also, wie nun durch die Übertretung des einen die Verurteilung für alle Menschen kam, so kommt auch durch die Gerechtigkeit des einen für alle Menschen die Rechtfertigung, die Leben gibt. Denn gleich wie durch den Ungehorsam des einen Menschen die vielen zu Sündern gemacht worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten gemacht. Das war der Dienst, den Jesus ans Kreuz ging. Er hat die Menschen gerettet. Er hat aus dem, was im Garten Eden passiert ist, dieses furchtbare Drama, hat er etwas Gutes geformt. Das war sein Auftrag. Gott hatte nie einen Plan B. Er hatte nie einen zweiten oder dritten Sohn, der irgendwo bereitstand, die Aufgabe zu übernehmen. Jesus wurde diese eine Aufgabe übertragen. Und die Verantwortung für diese Aufgabe. Und er hat sie bis in die letzte Konsequenz ausgefüllt. Bis zum furchtbaren Tod am Kreuz. Er hat seine Aufgabe mit Bravour bestanden. Und ich bin ihm so dankbar dafür, dass er für dich und für mich diese Aufgabe mit Bravour erfüllt hat. Das Zweite, wenn wir von Ehe sprechen. Die Bibel sagt, dass du und ich, wir gehören zur Braut Christi. Uns Männer mag es manchmal nicht so schmecken, aber ich finde, das ist ein schönes und kostbares und wertvolles Bild. Und Jesus ist der Bräutigam. Und wie gut, überleg doch mal, wie gut hat Jesus für seine Braut gesorgt. Er hat sein Leben für seine Braut gegeben, für dich und für mich. Er hat nichts irgendwie für sich behalten, hat alles aufgegeben, sogar sein Leben, seine Gesundheit, alles aufgegeben für seine Braut. Und wie gut hat er gesorgt, dass nach 2000 Jahren diese Braut noch fit und aktiv ist. Das konnte nur Jesus, nur er. Er hat so gut für seine Braut gesorgt. Schaut mal zu Hause im Epheserbrief 5 nach und lest einmal nach, wie gut auch wir Männer für unsere Ehefrau sorgen sollten, so wie Jesus Christus. Er hat es vortrefflich gelebt, Bräutigam zu sein für seine Braut. Und der letzte Punkt, diese Beziehung, die ihm anvertraut wurde. Jesus hat nie gesagt, hey, ich bin der Chef hier, ich bin derjenige, der heilt. Er hat immer alles auf seinen Vater verwiesen. Die Heilungen, alles auf seinen Vater verwiesen. Er hat den Vater gepriesen, weil er den Vater gekannt hat. Er hatte so eine innige Beziehung zu seinem Vater im Himmel. Und das wünsche ich mir auch so für jeden von uns, wenn wir anfangen, so wie Jesus eine Beziehung zu leben. Wenn wir das schaffen, dann kommt alles andere nachfolgend, alles andere. Also fangt in der umgekehrten Reihenfolge an, fangt eine Beziehung an, mit Jesus die neu zu entdecken. Neue Verantwortung für diesen Beziehungskern zu entwickeln, dann die Ehe im Blick zu haben und dann erst nach dem Dienst so richtig Gas zu geben. Fangt mit Jesus an. Und Jesus, ich will dir einfach jetzt auch danken, Herr, dass du es bist, der uns das alles vorgelebt hat, Herr. Du weißt, wie wir mit Dingen straucheln, Herr, was uns Mühe macht. Du kennst unsere Nöte, unsere Fragen, unsere Ängste. Du weißt, dass wir manchmal auf dem falschen Weg sind. Aber wir, die wir hier sind, wir wollen uns an dir ein Beispiel nehmen, Herr. Wir wollen die Beziehung leben wie du. Wir wollen unsere Ehe in dieser Konsequenz leben, so innig und fest, so wie du. Wir wollen unsere Dienste als ein Geschenk von dir annehmen, Herr. Aber wir schaffen das nicht alleine, Herr. Du hast uns ein Vorbild gegeben. Bitte hilf du auch jedem hier im Raum, in seinem Bereich die Aufgabe zu sehen und über diesen Bereich Verantwortung zu übernehmen und treu zu sein als Haushalter der Gnadengabe Gottes. Amen.